Willkommen zur neuen deutschen Nachhaltigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen eine neue deutsche Nachhaltigkeit. Aber nur weil ich mir das wünsche, haben wir es ja noch nicht. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir das Thema wieder positiv aufladen. Wir sind gerade in einer Zeit, wo es einen gewissen Rollback gibt bei der Thematik. Aber ich glaube, es gibt sehr gute rationale Gründe, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Es gibt aber auch emotionale Gründe und es sollte auch Freude machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und insofern freue ich mich sehr, Volker Weber mit am Tisch zu haben. Ich glaube, Urgestein ist sicherlich das Attribut, das zu dir passt, nicht wegen deines Alters, aber natürlich werden wir das Thema Nachhaltigkeit aufrufen, weil Volker Weber ist jemand, der den deutschen nachhaltigen Markt schon seit vielen, vielen Jahren, ich würde sagen Jahrzehnten, mitgestaltet und mitprägt. Und insofern ist es sehr, sehr spannend, mit dir vielleicht einen ganz kurzen Blick zurückzumachen, wo kommt das Thema eigentlich her, aber vor allen Dingen einen Blick nach vorne zu machen. Denn die Frage ist, was braucht es, damit wir das Thema wieder mit neuer Vitalität vorantreiben können. Also insofern freue ich mich darüber, dich am Tisch zu haben. Bevor wir aber in die Fachtiefe einsteigen, würde ich gerne einmal verstehen, was dich hierher gebracht hat. Und nicht, du hast gerade eine Knie-OP gehabt, das darf ich glaube ich sagen, der Krückenweg, der dich hier beschwerlich hingebracht hat, da nochmal gute Genesung. Ich hoffe, bald sprintest du wieder durch die Gänge und Flure, sondern was war eigentlich dein Weg, der dich in diese Nachhaltigkeit reingetragen hat? Das würde ich sehr gerne von dir hören.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Andreas, und große Ehre, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich glaube, kann ich zurückgeben, Mr. Impact und Mr. Nachhaltigkeit heute mal im Podcast-Gespräch. Aber was hat mich zu diesem Thema gebracht? Wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist im Grunde. Ich bin von der Historie her erstgeborener Landwirtssohn. Von daher natürlich sehr auf das Thema Landwirtschaft, wie Umgang mit Tieren, Tierwohl. Das sind so meine Themen, die ich natürlich auch hatte. Und ich wollte ursprünglich auch Landwirt werden. Konnte mich aber mit meinem Herrn Vater nicht darüber verständigen, wie zukunftsfähig wir die Landwirtschaft aufstellen, in welchen Bereich wir reingehen. Und dann hat er einen bedeutungsschwangeren Satz gesagt, ne, kennst du bestimmt, solange du die Beine unter meinen Tisch stellst, dann hast du noch gefälligst noch zu machen, was ich sage. Und dann habe ich gesagt, okay, ab morgen stelle ich meine Beine woanders hin. Bin dann in die Finanzbranche gewechselt, habe mich bei der Deutschen Bundesbank beworben, habe dort auch ein Stipendiat bekommen, bin ausgebildeter Notenbanker, bin aber dann bei der Bundesbank weg, weil ich diese Umbruchzeit 1990er Jahre, die Funktion der Notenbanken wurden alle übertragen auf die Europäische Zentralbank. Die nationalen Notenbanken haben einfach nicht mehr so viel gemacht. Und ich bin dann in die freie Wirtschaft gegangen, bin über Umwege in die Schweiz gekommen zu einem großen Schweizer Asset Manager, kann man sagen Swisscanto damals. Und mein Job war es, in den Auslandsmärkten das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Investments zu positionieren. Und das war im Jahre 2000. Seitdem bin ich in diesem Bereich und das hat mir natürlich wieder zurückgebracht zu den Wurzeln, also Umgang mit Natur, Umgang natürlich auch mit Ressourcen, das ganze Thema, wie kann man mit solchen Investments natürlich auch dazu beitragen, dass das Risikomanagement sich verbessert, und so bin ich seit etwa 25 Jahren in diesem Nachhaltigkeitsbereich tätig und das hat mich jetzt auch hierher gebracht.
Ja, vielen Dank. Also insofern, das Attribut Urgestein passt dann in der Tat sehr gut. Und es passt natürlich auch gut, dass du aus einem landwirtschaftlichen Hintergrund kommst, weil das ist sicherlich die Branche, wo Nachhaltigkeit schon immer gelebt wurde, gelebt werden musste, weil anders hätte man das nicht von Generation zu Generation übergeben können. Kleine Fußnote, deswegen bin ich auch immer wieder so überrascht, dass in einem eher konservativen geprägten Milieu das Thema Nachhaltigkeit immer wieder so kontrovers diskutiert wird, wobei es doch eigentlich dort verortet sein sollte. Ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, warum da immer wieder dieser Spagat so aufgeht.
Ganz einfach, weil man es einfach schon immer gemacht hat und man jetzt keine Verordnungen und Bürokratie gebraucht hat, um sich selbst natürlich in diesen Bereich zu bringen. Also wenn ich mich mit meinem Vater unterhalten habe, dann war für ihn immer ganz wichtig Fruchtfolge. Also nicht jedes Jahr dasselbe anbauen, sondern wechseln. Natürlich auch mit den Tieren gut umzugehen. Das haben die schon immer gemacht. Dazu brauchten sie jetzt kein Gesetz. Dass unsere Mutterschweine damals einen großen Stall hatten, in dem sie auslaufen konnten, war selbstverständlich. Wenn du siehst, diese Verordnung, die dann gekommen ist und sagt, jedes Muttertier muss so und so viel Quadratmeter haben, fanden die Bauern und natürlich auch der deutsche Mittelstand, die Familienunternehmen als lästig und Bevormundung, und deswegen haben sie natürlich dagegen auch opportuniert. Aber wir kommen um eine gewisse Regulierung natürlich auch nicht herum, das hatten wir ja jetzt, und das wird natürlich, wie du schon sagtest, hat zu einer gewissen Ernüchterung geführt, und darüber müssen wir reden. Deswegen freue ich mich sehr, dass du sagst, neue deutsche Nachhaltigkeit, weil das brauchen wir in der Tat.
Und das nehmen wir mal kurz auf den Parkplatz. Wir werden gleich über Regulatorik und auch politische Rahmenbedingungen reden, was es dafür braucht und vielleicht auch welche andere Stimmung wir dafür brauchen. Ich gehe nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück zu deinem Werdegang. Vielleicht mal nachgefragt, weil du wirklich sehr bekannt bist wie ein bunter Hund. Was wird man dir denn zuschreiben? Was sind die Sachen, für die du am meisten bis jetzt gelobt worden bist in dem Markt?
Also was ich immer ganz gut empfunden habe, du weißt ja, ich war ja 17 Jahre lang Vorsitzender des Forums Nachhaltige Geldanlagen, durfte in meiner Zeit eben diese Nachhaltigkeitsprofile entwickeln. Ich durfte auch den europäischen Transparenzkodex mit weiter. Und was mich sehr gefreut hat, dass wir eben auch das FNG-Siegel entwickelt haben. Aber was mich immer sehr gefreut hat, war, dass man mich immer damit identifiziert hat, dass ich hauptamtlich dort angestellt bin. Und es war ja eigentlich eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, diese Identifikation mit dem Ganzen, diese Authentizität, das ist das, was eigentlich mein Wirken ausgemacht hat. Und darüber bin ich sehr froh. Nicht, dass man mich mit in Verbindung gebracht hat mit irgendwelchen Interessenkonflikten oder dass ich irgendeine Unternehmen jetzt nach vorne bringen wollte. Da habe ich immer aufgepasst, weil mir an der Sache lag und nicht jetzt irgendwie jetzt bestimmte Sachen zu positionieren, also Firmen oder Personen zu positionieren.
Also das kann ich aus eigener Wahrnehmung wirklich bestätigen. Du bist authentisch in diesen Themenfeldern. Du hast immer für die Sache gekämpft und gerungen und nicht für dich. Und ich glaube, das hat das Feld insgesamt vorangebracht. Und du hast das FNG, das Forum Nachhaltige Geldanlagen, auch erwähnt. Ich würde sagen, das hast du groß gemacht. Und das ist ja immer, wenn Märkte sich entwickeln, braucht es eben auch Strukturen. Es braucht Verbände, die dann auch ein Sprachrohr sind, die Themen voranbringen. Richtig. Und ich glaube, wir werden, das darf ich glaube ich schon sagen, im Bereich Nachhaltigkeit und vor allen Dingen im Bereich des Sustainable Finance nicht so weit, wenn du nicht das FNG so vorangebracht hättest und auch nicht das Siegel. Weil am Ende des Tages brauchen natürlich Investoren, etwas, an dem sie sich orientieren können. Und das hast du natürlich damit dann auch in den Markt reingebracht.
Aber es muss sich natürlich weiterentwickeln. Das ist auch so ein Punkt der Zukunftsfähigkeit. Auch solche Sachen müssen sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt natürlich, da kannst du viel mehr dazu sagen, das Thema Impact, da entwickelt sich es ja auch weiter. Du weißt, wenn man die Frage stellt, was verstehen Sie unter Impact, genau die gleiche Frage, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit, dann kriegst du von jedem eine andere Antwort. Aber es braucht natürlich objektive Kriterien, an denen man solche Sachen auch festmachen kann, indem man gerade für Investoren auch einen Haken machen kann und sagt, das ist authentisch, da habe ich jetzt kein Reputationsrisiko und mit dem kann ich auch in Zukunft leben. Aber daran müssen wir natürlich jeden Tag arbeiten.
Daran müssen wir arbeiten. Dafür müssen wir auch definitorisch vorgeben, was ist. Jetzt heißt dieser Podcast Neue Deutsche Nachhaltigkeit. Mhm. Die Frage mal an dich, gibt es eine deutsche Nachhaltigkeit? Entweder historisch gesehen oder wie wir da an das ganze Thema rangehen. Also gibt es Spezifika in der Nachhaltigkeit, die vielleicht auch in Deutschland besonders getrieben werden?
Es gibt schon eine Historie. Also wenn du das anschaust, wenn ich eine Vorlesung mache, dann fange ich nicht bei den Fuggern an. Da könnte man ja mit anfangen im Mittelalter, aber ich fange so.
Sag mal ganz kurz für die, vielleicht die mit Fuggern nichts anfangen können, was da war.
Also es gab ja diese großen Familien Fugger zum Beispiel, die natürlich in ihrer Heimat in Augsburg letzten Endes auch dafür Sorge getragen haben, dass die Bevölkerung mitgenommen wird, dass es eben keine so Klassenunterschiede gegeben hat. Also auch, dass die, sag ich mal, die arme Bevölkerung versorgt gewesen ist, damit da auch keine Krankheiten entstehen, damit auch so Kaufkraftzentren entstehen. Daran waren die schon sehr interessiert. Also im Grunde, was wir heute sagen, Community Building. Das haben die damals schon gemacht. Die haben auch Häuser gebaut für diese Bevölkerung, damit die da auch untergebracht gewesen ist. Und es trägt dazu bei, dass natürlich mehr Hygienestandards sind, weniger Seuchen entsprechend in diesen Städten sind. Insgesamt die Atmosphäre eine bessere ist. Und das stellt man halt fest. Das bringt solche Städte auch voran. Deswegen nicht für ungefähr haben die sich ganz gut entwickelt damals. Aber damit,
aber du fängst woanders an in
deiner Vorlesung. Ich fange bei der Weltwirtschaftskrise an. Und das zeigt natürlich auch dann letzten Endes, Damals hat man ja, wie auch lange Zeit in Deutschland, Nachhaltigkeit immer auch unter dem Thema Ausschluss gesehen. Ich schließe aus. Mhm. Glücksspiel, Pornografie und diese Sachen. Ich schließe Kinderarbeit aus. Ich möchte nicht. Und eine Spezifika in Deutschland ist natürlich auch das Thema Energie. Ich schließe das Thema Kernkraft aus. Ich schließe das Thema fossile Energieträger aus. Das sind so, solche Punkte. Das war am Anfang okay. Aber heutzutage ist es, sag ich mal, dieses Thema Transition ist ein wichtiges Stichwort und ich glaube auch sehr eindrücklich, dass man nicht nur ausschließen kann, sondern muss entwickeln. Mhm. Und mein großes Ziel oder mein Beispiel war immer, wenn ich die Welt wirklich nach vorne bringen will, müsste ich eigentlich jetzt einen Fonds gründen, der nur in schlechte Unternehmen investiert, mit hohem CO2-Ausstoß, mhm, und die besser machen, weil da habe ich Potenzial. Wenn ich nur in Unternehmen investiere, die eh schon gut sind, wo habe ich dann noch Potenzial? Und schließe die anderen aus, die nicht gut sind. Also ich muss alle mitnehmen. Und das ist so ein Gedankengang, der sich durchaus jetzt auch in diesem Nachhaltigkeitsthema, neue Nachhaltigkeit, durchaus gut verorten lässt. Deswegen bin ich sehr froh, dass die EU, ich bin nicht über alles froh, was die EU gemacht hat, aber in diesem Punkt dieses Thema Transition mit aufgenommen hat und wir daran massiv arbeiten können. Weil, by the way, es gibt auch solchen Asset-Managern wie BlackRock, die ja auch immer geschumpfen werden für ihre Thematiken, die Möglichkeit, in Branchen zu investieren, die sie unter normalen Nachhaltigkeitsaspekten nicht investieren. Ja, fossile Energieträger und die dann einfach besser machen. Mhm. Weniger CO2, neue Technologien, Abscheidesysteme, vielleicht auch CCS und diese ganzen Thematiken. Wenn man die dann entsprechend richtig spielt, dann haben wir alle was davon.
Ja, und schön, wie du differenziert an die Sachen rangehst, weil natürlich, das sind dann grauschattierte Sachen. Ja. Die Menschen lieben eigentlich eine Schablone, wo es entweder schwarz oder weiß
gibt. Das ist deutsch.
Okay, das wäre in der Tat möglicherweise deutsch. Aber der Hebel natürlich, wenn man bei einem großen Konzern, die ein kleines bisschen mehr Nachhaltigkeit macht, ist natürlich viel, viel größer als ein kleines dunkelgrünes Startup. Genau. Aber es ist eben sehr viel schwerer zu verkaufen.
Richtig.
Thema Verkaufen und Ausschluss. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Transformation, aber ich springe noch einmal zurück, weil du interessanterweise gesagt hast, nicht klassischerweise schließt man dann Porno und Alkohol aus. Normalerweise wäre in dieser Auflistung schon immer Verteidigung und Rüstung gewesen. Hast du das jetzt bewusst rausgelassen, weil es sich in dem Zeitgeist eh schon geändert hat und es kein Ausschlusskriterium ist, weil Verteidigung und Defense natürlich ganz oben steht?
Nein, nicht bewusst. Also wenn du siehst, haben wir in Deutschland etwa 160 Ausschlusskriterien. Ich habe es einfach der Zeit geschuldet. Ich wollte jetzt nicht alle 160 aufzählen. Aber natürlich die deutsche Kreditwirtschaft differenziert im Moment. Das stimmt schon. Also einige heben die Quoten an, in Verteidigung zu investieren. Einige sagen, wir nehmen auch Verteidigung oder Ausgaben in Rüstung als nachhaltige Investments, um die Gesellschaft zu schützen. Aber die großen klassischen Fonds, auch die Kirchenfonds, haben nach wie vor natürlich Verteidigung als Ausschlusskriterium. Das muss man auch sehen.
Was ist deine persönliche Meinung?
Man muss differenziert sehen. Also ich bin per se nicht dafür, dass man Verteidigung oder dass man Rüstungsausgaben als nachhaltig deklariert. Natürlich hat Rheinmetall auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, ohne Frage. Die gucken sich das an. Aber für mich ist das, was da produziert wird, also diese Kriegswaffen, kein nachhaltiges Investment. Das ist für mich von meinen Werten her so eindeutig, also für mich definiert.
Ja, und das ist das, was für mich am Ende des Tages auch Impact Investing ausmacht. Also man kann natürlich immer gucken, was sind dann Kriterien, was sind regulatorische Sachen, die vorgehen werden. Am Ende des Tages geht es um die eigenen Werte, die eigene normative Verortung und daraus leitet man dann auch seine Investmentstrategie ab. Mhm. Und so lerne ich auch durchaus zunehmend mehr auch klar als Impact-Investorinnen definierte Menschen kennen, die sagen, sie gehen bewusst in die Fans, weil sie keinen anderen Weg sehen, um halt unsere Werte auch zu schützen. Und es ist was mir zumindest nicht zusteht, das zu urteilen, sondern wie du schon sagst, man muss es am Ende des Tages selber entscheiden, was einem wichtig ist.
Ich akzeptiere die Meinung ohne Frage. Jeder hat da seine Meinung dazu. Ich bin aber eher dafür, auch beide Seiten anzuschauen. Also gerade jetzt dieses bewusste Zuschneiden auf Russland gegen den Rest der Welt, das ist mir zu eng gedacht. Deswegen, das rechtfertigt auch nicht diese massiven Pakete, die aufgelegt werden, weil das ist alles Todeskapital. Und dieses Todeskapital können wir nicht anderweitig verwenden, um Deutschland in bestimmten Bereichen auch zukunftsfähig zu machen.
Nein, das stimmt. Es sei denn, wir reden über Dual Use, wo eben auch Sachen wieder anderweitig genutzt werden können, jetzt nicht nur im Rüstungs- oder Defense-Einsatz.
Aber du siehst, auch da ist natürlich die Diskussion, Dual Use wird auch von den Kirchen und von anderen Investoren ausgeschlossen. Deswegen, es ist nicht einfach zu diskutieren. Es gibt Pro und Cons. Mhm. Muss jeder für sich letzten Endes entscheiden.
Genau, das würde ich genauso sehen. Ich springe jetzt nochmal wieder nach vorne. Ja. Du hast eben gesagt, das hat die EU gut gemacht. Mhm. Und ich weiß, dass du ja auch durchaus auf der europäischen Ebene sehr viel unterwegs bist, als Experte angefragt bist. Was hat sie denn nicht gut gemacht und was könnte sie oder sollte sie besser machen, damit wir das Thema noch nach vorne bringen?
Also ich hatte ja die große Ehre, im Rahmen dieser High-Level-Expert-Group, die da von der EU-Kommission eingesetzt worden ist, mitzuwirken an
diesem. Erklär kurz, wann war das und was war der Auftrag?
Das war 2016/17, also nach diesem Pariser Abkommen von 2015 in Paris, also COP21, hat die EU sich ja entschlossen, das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen, daraus natürlich auch einen Plan zu entwickeln. Und es gab eine High-Level-Expert-Group, die Vorschläge machen sollte, wie man so einen Plan machen kann. Also es gab einen 10-Punkte-Plan letzten Endes. Und ich habe mitwirken dürfen, nicht direkt als Mitglied, aber als Chef der deutschen Sektion über unser Board in Brüssel. Und wir haben dann unsere Ideen da eingespielt. Das fand ich gut. Ich fand auch diesen 10-Punkte-Plan, diesen EU-Aktionsplan für nachhaltiges Wachstum gut.
Was stand da beispielsweise drin?
Die Taxonomie wurde erwähnt, die Offenlegungsverordnung wurde erwähnt, das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage wurde erwähnt, das langfristige Denken, also nicht Quartalsberichterstattung, sondern langfristiges Denken, 5 Jahre, 10 Jahre Vorausschau, wie will ich mein Unternehmen positionieren. Das waren so wichtige Sachen. Natürlich auch Benchmarks wurden diskutiert, es wurde eben über CO2-Thematiken diskutiert. Was ich gut fand, war eben, dass Definitionen auch vereinfacht und vereinheitlicht worden sind. Was ich nicht gut empfand, war, dass die EU-Kommission die verschiedenen Punkte dieses Planes in unterschiedliche Abteilungen gegeben hat. Und ich festgestellt habe, dass die Abteilungen nicht miteinander gearbeitet haben. Jeder hat für sich produziert. Und wir sehen ja heute, dass wir das Omnibusverfahren brauchen, um eben zu harmonisieren.
Was ist das Omnibusverfahren?
Also Omnibusverfahren heißt, es werden mehrere Gesetzespakete bearbeitet, zum Beispiel die Taxonomie, die Offenlegungsverordnung, aber auch dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, also CSDDD, die ja jetzt zurückgestellt worden ist. Und das führt natürlich zu Frust in der Wirtschaft, wenn man eben feststellt, die Definition nach Taxonomie ist nicht die gleiche Definition von Nachhaltigkeit in der Offenlegungsverordnung. Mhm. Ich habe wieder Schwierigkeiten zu sagen, wie tief muss ich in die Lieferkette rein, wen muss ich da alles beobachten. Das führte zu großer Frustration und du siehst, dass die ersten beiden Ziele der Taxonomie, die ja aus 6 Umweltzielen ja bestand, hat ja über 3 Jahre gedauert, bis es endlich mal fertig gewesen ist. Und zum Schluss hat man aus Frust in der EU die anderen 4 Ziele einfach freigeschaltet, ohne tieferen Unterbau. Das führt natürlich auch gerade bei den Asset Managern zu Verunsicherung. Nachhaltigkeitspräferenzabfrage am 2. August 2022 scharf geschaltet. Genau wissen, dass eigentlich gar keine Produkte am Markt sind, die ich dann anbieten kann, was zu Frust bei den Beratern führt. Und das hat sie nicht gut gemacht, die EU. Deswegen hat sie eben jetzt dieses Omnibusverfahren gebraucht.
Okay. Aber.
Und deswegen brauchen wir ja auch eine neue Nachhaltigkeitsdenkweise.
Genau. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal da ein bisschen mehr den Blick nach vorne machen. Ja. Gerne auch, weil du bist natürlich vor allen Dingen im Sustainable Finance Bereich unterwegs, aber gerne auch auf die Wirtschaft insgesamt geguckt. Was wären denn für dich Forderungen, Wünsche, was man tun könnte, um halt das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland respektive in Europa wirklich noch voranzubringen?
Vielleicht noch einen Satz in die Vergangenheit und dann den Bogen schlagen. Also ich sehe zum Beispiel in der deutschen Politik hier den Jubel aufgrund dieses Omnibusverfahrens. Also wir haben jetzt das Lieferkettengesetz weggedrückt, wir haben jetzt die Taxonomie entbürokratisiert, wir haben die Offenlegungsverordnung schlanker gemacht. Das ist nicht korrekt. Natürlich, auf der einen Seite hat man jetzt Grenzen eingeführt. Du weißt ja, Berichtspflicht erst ab 1.000 Mitarbeiter, 450 Millionen Umsatz und so weiter. Verkennt aber auf der anderen Seite, dass immer noch das Pariser Abkommen in Kraft tritt oder in Kraft ist. Und das Pariser Abkommen verpflichtet die deutsche Kreditwirtschaft, übrigens die europäische Kreditwirtschaft, gerade auf Themen wie Nachhaltigkeit und nachhaltige Berichterstattung zu achten. Also man kann auf der einen Seite die Taxonomie und die Offenlegung wegdrücken, auf der anderen Seite geben Banken nur dann Kredit, wenn du als Kreditnehmer auch eine vernünftige Nachhaltigkeitsstrategie hast. Und das wird im März nächsten Jahres verabschiedet werden. Da gibt es dieses Gesetz, Brubeck heißt das entsprechend, dieses Gesetzespaket und die BaFin und die Deutsche Bundesbank halten daran sehr stark fest, weil sie europäisch verpflichtet sind. Und jetzt gilt es natürlich, gerade der Wirtschaft aufzuzeigen, auch wenn ihr nicht unter diese Kriterien vielleicht der Offenlegungsverordnung fallt, wenn ihr euch zukunftsfähig aufstellen wollt, neue Nachhaltigkeit 2.0, 3.0, you name it, also neue Nachhaltigkeit, dann müsst ihr euch zukunftsfähig aufstellen. Und es wird nächstes Jahr kommen, auch dieser digitale Produktpass, DPP beispielsweise, wo eben die Kreislaufwirtschaft vorbereitet wird, wo jeder Verbraucher eine App hat und sagt, hey, guck mal, für meine Jeans wurden 200 Liter Wasser verbraucht und wenn ich die Jeans nehme, 500 Liter, bei gleichem Preis, welche Jeans nimmst du? Natürlich die, die am besten gefällt, aber unter Umweltgesetz natürlich die nur 200 gebraucht hat. Und in diesen Bereich kommen wir jetzt rein. Also viel mehr Digitalisierung, viel mehr natürlich auch Nachvollziehbarkeit der Herstellungskette. Und da müssen sich die Unternehmen aufstellen. Wer den Zug verpasst in diesem Bereich, wie Gorbatschow schon sagte, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben in dem Zusammenhang. Und deswegen müssen wir sagen, Nachhaltigkeit hat was mit Innovationskraft zu tun, mit Zukunftsfähigkeit zu tun, mit neuen Kundenpotenzialen zu tun. Das bringt mir natürlich auch mehr Reputation, mehr Vertrauen bei meinen Kunden, bei meinen Abnehmern, bei meinen Käufern. Und da müssen wir auch den deutschen Mittelstand mitnehmen, zu sagen, hey, das sind eure Vorteile.
Und damit ist es im Prinzip gar nicht mehr ein Thema der Regulatorik. Genau. Die kann ein bisschen als Katalysator fungieren, aber am Ende des Tages ist es eine strategische Managemententscheidung. Richtig. Und damit etwas mit die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens nach vorne zu bringen.
Ich mache bei meinen Vorlesungen immer, und das kann jeder nachvollziehen, das kann jeder anschauen. Wenn du dir den Graphen, also den Chart anguckst von VW, über einen Zeitraum von 2010 bis 2025, dann kannst du mir genau sagen, wann der Dieselskandal losging. Hm. Wenn du RWE oder E.ON nimmst, also einen Versorgerchart, und machst 2005 bis 2025 einen Zeitraum von 25 Jahren, dann kannst du mir auf den Tag genau sagen, wann Fukushima gewesen ist. Und davon müssen wir weg. Das heißt, wir müssen von solchen Einzelereignissen weg. Das heißt, Nachhaltigkeit hat auch was mit Risikomanagement zu tun. Und das ist für jeden Unternehmenseigentümer ein wichtiger Aspekt. Wie mache ich mein Unternehmen zukunftsfähig? Wie bleibe ich attraktiv? Wie kann ich meine Zukunftsmärkte sichern? Und das geht nur durch einen ganzheitlichen Ansatz. Wenn du heute das Thema CO2 außen vor lässt, ja, wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Nächstes Jahr ist der Preis 55 bis 65 Euro pro Tonne. Wir kriegen den europäischen Zertifikatehandel, da wird der Preis nochmal entsprechend nach oben gehen. Und das muss ich einpreisen, das muss ich im Blick haben. Also muss ich meine ganzen Produktionsverfahren so gestalten, dass ich von solchen Faktoren unabhängig werde. Mhm. Guck dir große Unternehmen an wie Henkel beispielsweise, die in den letzten Jahren ihren CO2-Ausstoß um 25 bis 30% gesenkt haben, die sich eben unabhängig machen von dieser Preispolitik. Und genau da müssen wir hin und da müssen wir die mittelständischen Unternehmen mitnehmen. Und das ist eben der Vorteil einer Nachhaltigkeit, die man ganzheitlich denkt. Ja. Du bist ja auch ein Fan von diesem holistischen Ansatz. Und das ist eigentlich auch mein Narrativ.
Genau. Und ich habe es ja eingangs gesagt, wir müssen es auch vielleicht wieder etwas positiv aufladen, genau, weil es natürlich bis jetzt immer, und das hast du auch erläutert, eher aus so einem defizitären Denken herauskommt, aus einem Verbotsdenken heraus. Und am Ende des Tages, gerade wenn wir jetzt mal die Zielgruppe der Unternehmensführerinnen und Führer adressieren, ist es eben ein Management-Tool, mit dem man sowohl resilient ist gegen solche Schocks wie beispielsweise Fukushima oder auch Skandale, aber eben auch mit dem man in Zukunftsmärkte reingeht.
Genau, absolut. Und wir müssen den Fokus klar auf die Zukunftsmärkte richten, weil die ausländische Konkurrenz ja nicht schläft in dem Bereich. Also wenn wir immer sagen, die Chinesen, die haben ja große Umweltprobleme. Natürlich haben die Umweltprobleme, aber die machen extrem viel. Die haben noch eine schärfere Taxonomie, als wir in Europa letzten Endes haben. Und auch die Asiaten sind insgesamt da gut aufgestellt. Die nächste Großmacht, die kommt, ist Indien, die genau diese Vorteile, die wir gerade diskutiert haben, für sich entdeckt haben und sagen, wir produzieren so, dass man unsere Produkte sofort als nachhaltige Produkte auch nehmen kann. Ja. Und da müssen wir wieder hin.
Danke. Müssen wir hin? Ich glaube, auch da kommen wir hin. Ich will gerne noch mal ein bisschen die Zielgruppe zum Ende wechseln. Also wir haben jetzt über die Politik gesprochen, was sie tun können und müssten. Wir haben den Kapitalmarkt beleuchtet. Wir haben jetzt die Realwirtschaft und die Management-Ebene von Unternehmen adressiert. Du hast eben so in so einem Nebensatz die App angesprochen, die dann irgendwann kommt, wo man eben selber als Konsumer, als Endverbraucher eben auch die Nachhaltigkeit dann checken kann. Was wären denn, weil meine Erfahrung ist, die meisten Menschen wollen nachhaltig handeln. Was wären denn deine Empfehlungen, wenn du an deine Oma oder an andere Menschen denkst, die vielleicht nicht in der Berliner Bubble unterwegs sind? Was wäre deine Empfehlung, worauf man achten sollte, wenn man möglichst einfach nachhaltig agieren und handeln und leben möchte?
Ach, ich glaube, wenn ich mit meiner Oma darüber rede, dann war für die immer das Thema Qualität ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und nicht, ob das T-Shirt jetzt 1 Euro kostet oder 2 Euro kostet und ich dann ganz stolz bin, weil ich jetzt wieder ein Schnäppchen geschlagen habe, sondern das Denken früher war langfristig. Guck an, heute haben wir wieder dieses Thema Jutebeutel, weg von Plastik. Das kommt alles letztendlich wieder und das muss man einfach mitdenken. Mhm. Und wenn man da ein bisschen mitdenkt und sagt, wie kann ich selbst Verpackungsmüll einsparen, wie kann ich mich da positionieren? Nachhaltigkeit muss nicht teurer sein, wenn man das eben in solche Tools auch nutzt und guckt, wie das produziert worden ist, dann glaube ich, wird auch dieses Thema Externalisierung von Kosten oder Internalisierung von externen Kosten einen anderen Stellenwert haben. Und man wird entsprechend dann auch zu der Erkenntnis kommen, okay, zahle ich lieber den gleichen Preis dafür oder einen Euro mehr? Wobei, Nachhaltigkeit kostet nicht unbedingt Geld. Das ist die gleiche Frage, wenn Journalisten dir die Frage stellen, warum verzichten deine Investoren auf Rendite, wenn sie Impact Investing machen? Muss ja nicht sein. Es kommt einfach darauf an, wie ich meine Zielsetzung da entsprechend habe. Ja. Und das ist so meine Herangehensweise.
Nein, und das ist eine sehr geerdete und schöne Herangehensweise. Am Ende des Tages geht es eben wirklich um das, was man selber an Werten, an Idealen vielleicht auch hat, und daraus leitet sich dann das Handeln ab. Damit sind wir wieder auf der ganz individuellen Ebene und damit würde ich jetzt auch gerne schließen,
okay,
indem wir nochmal ganz kurz auf den Volker Weber gucken. Mhm. Und bevor wir, und das weißt du schon, dass das kommt, auf deinen Song kommen, den du mitgebracht hast, würde ich dir gerne jeweils 2 Wörter vorwerfen und du musst einfach nur 1 davon auswählen. Also, okay. Hund oder Katze?
Hund.
Strand oder Berge?
Berge.
Metallica oder Vivaldi?
Vivaldi.
Bier oder Wein?
Wein.
So, jetzt wird es ein bisschen komplexer.
Okay.
Ich schenke dir ein halbes Jahr Sabbatical. Gehst du in die USA oder nach China?
Nach China.
Warum?
Um zu lernen. Eine Kultur, die mir noch nicht so erschlossen ist und die ich gerne noch besser verstehen würde, weil eben das auch für die Zukunft wichtig ist.
Mhm. So, jetzt schenke ich dir nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ich gebe dir 1 Million, du darfst aber jetzt entscheiden, was du damit an Spende machst. Also du kannst es als Soforthilfe im Bereich von Ernährung in den Sudan geben oder für politisches Lobbying im Bereich Klima.
Gibt es keine dritte Möglichkeit?
Okay, für dich eröffnen wir die dritte Möglichkeit.
Also ich würde natürlich für Klima die Hälfte geben und die Hälfte würde ich in deutsche Finanzbildung investieren.
Oh, sehr gut. Also beides auch eher strategische, systemische
Investments. Weil wir haben ein extremes Defizit, was das Thema Finanzbildung anbelangt. Und wenn wir aber Impact Investing demokratisieren wollen, dann brauchen wir mehr Finanzbildung.
Das stimmt. Und damit sind wir bei dem Investment-Thema. Letzte Frage. Jetzt kriegst du keine Spendenmillionen, sondern Investitionsmillionen. Also 1 Million bekommst du. Was machst du an Investment damit?
Ich würde mit Sicherheit das Thema Community Building weiter ausbauen, also dass man eben dort dafür Sorge trägt, dass sich eben diese verschiedenen Communities lokal oder auch regional besser verstehen. Nachbarschaftshilfe wieder ein großes Thema sein wird. Und ich würde natürlich in das Thema Finanzbildung investieren, gucken, was man da entsprechend tun kann. Und ganz ehrlich, ich würde mir auch jetzt für mich persönlich einen Traum erfüllen und wieder in die Landwirtschaft zurückgehen.
Ein Investment in die Landwirtschaft, das klingt doch auch gar nicht so schlecht. So, jetzt, der Spannungsbogen ist aufgebaut. Welchen Song hast du uns mitgebracht?
Also wenn man den Text anhört, dann weiß jeder, warum ich den gewählt habe. Michael Jackson, Man in the Mirror.
Dann ist das sozusagen ein kleines To-Do, das wir allen, die das hier hören, mitgeben. Hört euch den Song an, guckt euch den Text an und in der Tat, ich glaube, und damit schließt sich ein schöner Kreis des heutigen Gesprächs. Am Ende des Tages geht es eben immer darum, dass man selber authentisch ist und sich selber im Spiegel angucken kann,
genau,
für das, was man tut. Volker, vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende, aber vor allen Dingen auch motivierende Gespräch. Wir haben kurz zurückgeblickt, dass es eine deutsche Nachhaltigkeit gibt, aber wir haben vor allen Dingen auch aufgezeigt, dass es eine neue deutsche Nachhaltigkeit geben sollte und dass da sehr viel Potenzial drin liegt. Also insofern packen wir es weiter gemeinsam an. Danke dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, Andreas.